Ja, heute mal ein außergewöhnliches Montagsgespräch, weil es passt ja zur Zeit. Ich trinke Kaffee, das kann ich jetzt auch im Studio A machen, aber ich habe das Studio A verlassen, denn ich sitze bei Planet Comics am Hirschgarten, kann man sagen, obwohl die offizielle Adresse die Eichenstraße ist, aber ich glaube nur noch die Alteingesessenen wissen, wo die Eichenstraße ist. Hallo, aber erstmal Ed vom Planet Comics.
Ja, hallo Reinhard, freut mich, dass du wieder da bist.
Ich bin gerne hier und ich finde es toll. Ich bin nicht mal der größte Comic-Fan, das hängt aber damit zusammen, nicht weil ich Comics nicht mag, im Gegenteil, das hängt quasi mit meinem Alter zusammen, glaube ich, wie ich sozialisiert wurde. Ich bin geboren 1976 und aufgewachsen eben in den 80er Jahren und da gab es nicht viele Comics. Du kannst es ja bestätigen, du bist ein bisschen später geboren, ich glaube 1984.
Ich bin Baujahr 77, also wir sind...
Entschuldigung, da sind wir sogar das gleiche Alter, ja. Hab dich jetzt jünger gemacht. Ja, aber dann kannst du es ja bestätigen. Was hatten wir denn in den 80ern?
Ja, da hast du natürlich recht. Irgendwie das Thema Comic war in der DDR jetzt nicht so das Größte. Mir ist an sich nur in Erinnerung geblieben das Mosaik, was natürlich jeder kennt. Und so diverse kleine Sachen, die aber nicht wirklich irgendwie interessant waren. Die, ich glaube, Atze, hieß das Atze? Kennst du das noch? Da waren ja diese Mäuse mit drin irgendwie, diese Geschichten. Und ansonsten gab es noch die, aus Tschechien glaube ich, Bolek und Lolek. Das war an sich auch so ein bisschen so abenteuerlustig unterwegs. Und dann war es das aber eigentlich schon. Also alles andere ist dann wirklich auch erst nach der Wende hier rübergekommen und begeistert seitdem. Und davor gab es das ja nicht. Richtig.
Hatte ich von den genannten irgendwas begeistert, Lolek und Bolek, so vom Stil, muss ich sagen, was ja, glaube ich, so ganz einfach und flach gezeichnet, gar nicht dreidimensional, so ein bisschen wie später South Park in meiner Erinnerung. Ja, also ich will nicht sagen, dass Lolek und Bolek der Vorreiter von South Park waren, aber so, also ein bisschen.
Ja, das stimmt, das war nicht wirklich ausgearbeitet und teilweise auch nur so große Bilder mit ein bisschen Text dazu. Aber darum ging es, glaube ich, auch gar nicht. Man hatte was mit Bildergeschichten, was man lesen konnte, was interessant war und auch spannend irgendwo, ein bisschen lustig. Das hatte dann halt einfach schon gereicht. Und Mosaik war ja auch so ein bisschen mehr dann schon, wo die halt auch in Gegenden unterwegs waren, wo man ja selber so nicht hin konnte. Auch eine Reise in Amerika. Und das war dann schon ein bisschen mehr mit Tiefgang, fand ich.
Hat es bei dir einen Klick gemacht, dass du gesagt hast, irgendwie ist was dran an den Comics? Bei mir war es, also ich hatte, wie gesagt, in den 80ern die Mosaikhefte ab und zu gekauft. Ich fand das auch schön zum Lesen, aber so richtig Klick hat es bei mir dann nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob bei dir das dann schon Klick machte.
Nein, bei mir auch nicht. Also ich hatte dann zwar die Mosaikreihe versucht dann komplett zu kriegen durch die Gegebenheiten der DDR. Da gab es ja diese Altpapiersammlungsaktionen, wo man von Haus zu Haus ziehen musste und so viel Kilo Papier sammeln musste. Und viele haben halt auch wirklich ihre Mosaikhefte, die sie abonniert hatten, dann mit in die Altpapiersammlungen gepackt. Und das haben wir dann immer durchgewälzt und haben dann so die Jahrgänge quasi komplett gekriegt. Und das war schon interessant. Also, aber so richtig fanatisch, sage ich mal, war das jetzt nicht. Das war halt, man wollte es vollständig haben und danach war dann eigentlich auch gut. Und Zustände der Hefte war dann eigentlich auch völlig egal. Also Hauptsache, man konnte die Geschichte lesen.
Man muss auch erklären, das war ja nicht nur ein DDR-Phänomen, dass man nicht viel hatte, was Comics angeht, sondern fast auch ein gesamtdeutsches Phänomen, obwohl damals die beiden Staaten noch getrennt waren. Es gab zwar in Westdeutschland die beliebten Disney-Hefte, ja, also mit Mickey Mouse und so weiter. Das war, glaube ich, das höchste Gefühle und natürlich auch Asterix und Obelix. Aber so eine richtige Comic-Kultur gab es, glaube ich, weder in der alten Bundesrepublik noch in der DDR, sage ich jetzt einfach mal so dreist. Wie siehst du es denn rückblickend?
Da hast du schon das Richtige angesprochen. Also der Comicmarkt in Westdeutschland hat sich auch damals in den 70er und 80ern mehr so auf diese lustige Taschenbücher, Walt Disney-Geschichte, konzentriert. Was es halt natürlich auch gab, waren die franco-belgischen Comics, die Asterix, Lucky Luke, Gaston. Da war schon eine etwas größere Kultur auch im Hintergrund, aber das war mehr so für Fans und für Leute, die sich wirklich dafür auch interessiert haben und sich damit beschäftigt haben. Der eigentliche Comic-Hype, wie wir es jetzt so kennen, auch mit der ganzen Superhelden-Geschichte und mit den Graphic Novels, kam erst viel, viel später. Also auch meiner Meinung nach so ab den 90ern, 2000er, da haben die erst richtig losgelegt und sind eigentlich auch zu dem erst da geworden, was es heute ist.
Gibt es eigentlich eine Erklärung dafür, weil du gesagt hast, franco-belgisch, warum bestimmte Länder irgendwie so eine Comic-Tradition haben? Also der Tim und Struppi kommt ja auch daher und die Schlümpfe ja übrigens auch und so weiter. Warum gerade dort her, also ich habe jetzt auch nicht von berühmten rumänischen Comics gehört oder ungarischen Comics, wahrscheinlich gibt es die auch, aber jedenfalls sind die dann nicht so über die Grenzen hinaus bekannt worden.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Also das kann natürlich auch wirklich mit der Teilung der Welt damals noch zu tun haben, dass man halt einfach in den westlichen Ländern mehr Möglichkeiten hatte, sich da auch auszulassen in den Geschichten und auch einfach mehr Materialien einfach auch hatte, um eben hochwertige Comics zu produzieren. Dieses Franco-Belgische ist sowieso ein Phänomen, weil das irgendwie in den Ländern haben, wie gesagt, halt Comics auch einen ganz anderen Stellenwert. Also die werden da viel, viel höher geschätzt auch und sind da auch viel mehr angesagt und auch angekommen in der Gesellschaft. Das ist hier in Deutschland bei weitem auch immer noch nicht so der Fall. Das hören wir auch ganz oft, auch hier im Geschäft irgendwie, dass das halt, es ist ja was für Kinder oder es ist ja nicht wirklich Literatur, also diese Gespräche führen wir ja doch noch sehr, sehr häufig.
Immer noch, denkt man nicht. Ich denke, das jetzt wäre so rausgewachsen so langsam.
Das ist also bei vielen, bei älterem Publikum, sage ich mal, die jetzt zufällig auch mal hier in dem Geschäft sind, weil sie, keine Ahnung, nur einen Kaffee trinken wollen oder so, kommt man natürlich mal ins Gespräch mit Comics und da hört man dann schon so raus, dass das gar nicht irgendwie als richtige Literatur anerkannt wird und dass es da auch keine, wie soll ich sagen, intellektuellen Geschichten gibt, sondern das beschränkt sich bei vielen immer noch auf die lustigen Taschenbücher und Fix und Foxy hören wir ganz oft. Aber das gibt ja natürlich noch viel, viel mehr. Und wie gesagt, in den Ländern, in den franco-belgischen Ländern hat das ja einen ganz anderen Stellenwert. Und auch die Manga aus Japan haben ja in Japan auch einen ganz anderen Stellenwert als jetzt hier. Die haben auch einen viel, viel größeren Markt, wo die Bildergeschichten überall auftauchen. Gerade auch, weil sie halt so eine komplizierte Bildsprache haben, wird vieles halt auch in Comicstrips und in Geschichten erzählt mit Bildern. Ist halt wirklich in Deutschland noch so ein bisschen wenig, wie das angenommen wird oder wie das auch so als richtige Stilform erkannt wird.
Interessant, da merkt man immer noch, obwohl wir jetzt im Zeitalter der Globalisierung leben, dass, was das angeht, das finde ich auch schön, wenn man noch Unterschiede ausmachen kann, es von den Traditionen abhängt, wie anerkannt Comics sind und welche Begrifflichkeiten da auch vorhanden sind. Jetzt haben wir so ein bisschen umschifft meine Frage, nämlich wann es bei dir Klick gemacht hat, also wo du gemerkt hast, Comic ist nicht hier irgendwie bunte Bildchen und Mickey Mouse und Panzerknacker, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr.
Also meine Geschichte mit Comics fängt auch Anfang der 90er an, kurz nach der Wende. Die Geschichte habe ich auch schon ganz oft erzählt mit dem Asterix-Band, den ich mir dann bei der ersten Reise in die alten Bundesländer gekauft habe. Und damit fing quasi das Interesse erstmal so für Comics an. Das war dann aber auch.
Muss ich kritisch nachfragen, als Asterix-Fan, welcher Band war das?
Das war Asterix in Spanien.
Oh ja, das war einer, der auf jeden Fall noch einstellig. Ich sag mal so Band 6 könnte es gewesen sein.
Ich glaube ja, Band 6 oder Band 7 war das. Und ja, damit fing das an und war dann aber auch erstmal so mit Asterix, Lucky Luke, hat sich das dann erstmal so beschränkt. Und das eigentliche Interesse fing dann an, als ich dann 2003 in dem Comic-Attack angefangen habe in Erfurt. Und da hatte ich natürlich die gesamte Bandbreite dann auch so zur Verfügung an Comics und da hat man dann auch erstmal mitbekommen, in was für Richtung das auch alles geht. Ne? In Biografien, in historische Geschichten, die halt umgesetzt wurden in Comicform und dann halt auch die amerikanischen Comics, die amerikanischen Serien. Das hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Ne? Und ja, durch die Arbeit dort ist es dann halt auch erstmal bei mir angekommen und hat mich dann halt auch abgeholt. Ne?
Das muss man auch mal sagen, 2003, ist jetzt 16 Jahre her, damals einen Comicladen aufzumachen, war eigentlich fortschrittlich, mutig auch, weil jetzt heute sagt man so im Zuge der ganzen Marvel-Verfilmung, ja klar, das ist so ein Hype, ja, aber dass Marvel so richtig auf die Strecke gebracht wurde, war so ab 2008, dass Batman erfolgreich wiederbelebt wurde, das war ab 2004 mit Batman Begins, also ich rede jetzt hier von Filmen, 2003 war der Stand der Dinge, es gab in den 90ern sehr erfolgreiche Batman-Verfilmungen, muss man sagen. Es gab ein bisschen Blade, aber sonst waren die 90er geprägt auch von Fantastic Four, nehme ich immer als Flop. Das waren jetzt nicht ganz so ergiebige Jahre, sage ich mal. Und dann einen Comicladen aufzumachen, nicht schlecht.
Interessant, dass du Blade nennst, weil das viele, glaube ich, gar nicht wissen, dass das ein Marvel-Superheld ist. Aber gut, Reinhold spricht natürlich wieder mal für dich, für deine Filmkennungen und so. Ja, das stimmt. Die Zeit war natürlich noch ein bisschen dünn gewesen, was Comics betraf und auch Comic-Verfilmung. Wobei man dazu sagen muss, dass die Grundlagen, die gab es natürlich damals schon. Also die Geschichten gab es ja schon und die Verfilmung kam dann halt einfach im Nachgang. Wir haben halt in Erfurt als Comicladen bei null mehr oder weniger angefangen, haben uns aber dann über den Zeitraum hinweg eine relativ gute Leserschaft auch zugelegt, die auch sehr treu sind, muss man sagen, weil die Geschichten ja auch monatlich und in einem bestimmten Rhythmus halt erscheinen. Dadurch sich die Leute natürlich dann auch immer wieder die Geschichten besorgt haben. Aber es hat sich so über die Jahre hinweg ganz gut entwickelt. Und parallel zu den Comic-Verfilmungen, was wir natürlich auch gemerkt haben, war dann auch die Literatur dazu einfach auch gefragt. Also wenn dann ein neuer Iron Man im Kino anlief, dann kamen natürlich die Leute auch und wollten die Geschichte lesen, wollten Comics haben. Das haben wir natürlich schon gemerkt. Und das setzt sich ja bis heute fort, ne, mit auch so unbekannteren Geschichten. Guardians of the Galaxy hatte ja vorher keiner so richtig gekannt. Gab es natürlich in den USA schon als Comicvorlage und auch schon in Deutschland. Da gab es dann so einen richtigen Hype auch dann mit den Figuren. Ne? Und das ist bis heute so, wenn irgendwas ins Kino kommt, kommen die Leute und wollen halt auch was dazu lesen.
Du bist ja quasi Buchhändler und ein guter Buchhändler muss so ein bisschen seinen eigenen Laden auch kennen. Also ich erwarte von dir nicht, dass du jeden Comic, den du hier verkaufst, gelesen hast. Aber liest du ab und zu dann auch die Comics oder sagst du, ich vertraue meinem Instinkt, das wird schon was werden. Also nicht jeder Kinobetreiber kennt jeden Kinofilm, den er zeigt. Deswegen frage ich jetzt so.
Ja, das ist natürlich auch einfach zeitliches Problem. Ne? Also es kommen ja so viele Comic-Neuheiten jeden Monat raus, das ist zeitlich gar nicht zu schaffen, wie in jedem Buchhandlung auch. Nicht jeder Buchhändler die Bücher, die er da hat, lesen kann. Ich habe so meine bestimmten Richtungen, die ich so mag und da lese ich natürlich rein auch. Teilweise auch lese ich halt auch Comics komplett durch, damit ich halt auch einfach Bescheid weiß über die Geschichten. Aber ich schaffe es leider nicht mehr so wie früher, irgendwie viele Sachen zu lesen, die kommen. Es kommen sehr viele interessante. Ich heb's mir dann immer so auf. Ich sage mir dann, okay, man muss sich auch noch was für die Rente aufheben. Wenn es dann soweit ist, kann ich mir die Geschichten dann im Nachgang nochmal alle durchlesen.
Gibt es denn so Geschichten? Du hast angefangen, hast gesagt, bei Asterix, ja, und Lucky Luke. Gibt es so Sachen oder auch vielleicht Figuren, wo du sagst, das ist einfach zu gut, das muss immer wieder neu aufgelegt werden, das ist stark.
Asterix kommt ja immer noch aktuell, jetzt diesen Oktober, also jetzt der Oktober kommt der neue Band 38. Es ist natürlich nicht mehr das Team von früher, die das machen, sondern auch neue Autoren, neue Zeichner. Aber die Geschichte soll natürlich immer weiter bestehen, deswegen machen sie das auch. Also auf den Asterix freue ich mich schon wirklich, weil wie gesagt halt auch das so ein bisschen mein Anfang war, in die Comicwelt einzutauchen. Und ich finde, die Figur sollte halt einfach wirklich bestehen bleiben und auch neue Abenteuer bestreiten, weil man die halt auch gerne liest.
Das muss man so sagen, so als Asterix-Fan. Als René Goscinny, der Texter, gestorben war, war es nicht mehr dasselbe.
Ja, das war es natürlich nicht. Das haben ja auch viele Kritiker geschrieben, dass es halt dann jetzt nicht mehr der Asterix ist. Aber mein Gott, es ist halt so. Und warum die Figur irgendwie zur Seite legen? Und andere Autoren haben halt auch gute Ideen und setzen das dann halt einfach anders um. Wie zum Beispiel Flix letztes Jahr mit dem neuen Spirou-Band. Er war ja der erste Zeichner außerhalb dieses Universums, der eben das zeichnen durfte. Und es ist eine Top-Geschichte. Es war der bestverkaufte Comic 2018. Also warum das nicht auch mit Asterix oder anderen Figuren? Es ist einfach so schade, die nicht weiter zu verwenden.
Nun habt ihr vor kurzem 80 Jahre Batman gefeiert. Ist eigentlich unglaublich, 1939 das erste Mal erschienen bei DC. Heißt übrigens Detective Comics. Das war eine Reihe, wo eben irgendwann auch ein gewisser Batman erschien, also 80 Jahre sozusagen als Comic. Man kann auch sagen, 30 Jahre kann man feiern als Kinofilm, weil der entscheidende Kinofilm kam 1989 raus von Tim Burton. Hast du eine Erklärung dafür, warum Batman offenkundig so populär ist und weil wir jetzt gerade demnächst auch einen Joker-Film haben, warum die Figur des Jokers, also beide ja, Batman sozusagen als der Gute, der Joker als der Böse, warum die so unkaputtbar sind? Unbreakable.
Also bei Batman muss man halt sagen, er ist ja kein Superheld im eigentlichen Sinne, weil er hat ja keine Superkräfte. Ich denke mal, das ist ein großer ein großer Teil davon, warum er so beliebt ist, weil er nicht einfach irgendwas machen kann, ohne das erklären zu müssen und gewinnt halt, wie es bei Superman der Fall ist oder bei anderen Superhelden. Er hat halt einfach nur Unmengen Budget und kann sich damit natürlich alle möglichen technischen Raffinessen leisten. Und dadurch gewinnt er ja auch immer gegen die Bösewichte. Ich denke mal, das ist ein großer Teil, dass er eben ein ganz normaler Mensch ist und halt auch sterblich ist. Und er ist halt ein Guter. Und nichts. Ich glaube, man liest halt gerne über gute Helden, die Gutes in der Welt machen. Im Gegensatz natürlich dann der Joker, der als Bösewicht natürlich mal versucht, das Böse überhand werden zu lassen. Ich denke mal, diese Kombination von dem Guten und dem Bösen macht die beiden halt auch so beliebt. Und ich denke mal, der Batman kann auch ohne den Joker und umgedreht auch gar nicht existieren. So, die gehören einfach zusammen.
Interessant ist ja im filmischen Bereich, dass wurde der Joker, jetzt kann man es ja sagen, von den verschiedenen Darstellern, die ihn gespielt haben, ist fast jetzt so populär, als wenn ich jetzt eine Shakespeare-Figur, King Lear oder so, spiele. Ne? Also Jack Nicholson hat ihn gespielt, Heath Ledger hat ihn gespielt, Jared Leto hat ihn gespielt, jetzt Joaquin Phoenix. Das scheint ja echt eine Herausforderung zu sein.
Ja, vor allen Dingen ist es auch mal wieder eine Herausforderung, der Figur wieder was Neues zu geben und die vorhergehende Figur quasi auch so ein bisschen zu übertrumpfen. Ne? Man hatte ja bei Jack Nicholson schon so gedacht, so, okay, da kommt nichts mehr ran. Ne? Und der neue Joker mit Heath Ledger, das kann nicht gut werden. Und dann schlug das ja dann doch ein wie eine Bombe. Hat er dann, glaube ich, sogar im Nachgang den Joker noch bekommen, den Oscar noch bekommen. Joker, sage ich schon.
Der hat den Joker gezogen in Form des Oscars.
Genau. Und mit Joaquin Phoenix jetzt bin ich auch gespannt. Da gab es ja im Vorfeld dann auch schon wieder so, naja, bei Heath Ledger, da kann man jetzt nicht mehr viel machen. Das ist schwer zu toppen. Und ich glaube, bei der Premiere gab es 8 Minuten Standing Ovations. Ich denke mal, das wird schon eine ganz gute Rolle sein. Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt, aber das ist eben interessant. Und ich würde gerne mal wissen, wie war das Feedback bei eurem Batman-Tag? Kommen da hier viele Erfurter und Erfurterinnen?
Also der Tag, über den Tag verteilt war es schon ganz gut. Wir haben natürlich jetzt in Erfurt ein paar mehr Stellen noch, die auch mitgemacht haben. Ich habe gehört, irgendwie Humdubel gab es sogar eine große Fotoaktion zum Batman-Tag. Das heißt, wir sind jetzt hier nicht mehr so alleine, wo wir diese Comic-Tage zelebrieren. Aber also wir konnten uns nicht beschweren. Wir haben viele gute Kunden an dem Tag da gehabt, die es gab ja auch ein Gratisheft, was man sich mitnehmen konnte. Es gab Postkarten, es gab Special Varianz, die von Panini extra gedruckt wurden für den Tag. Das lockt natürlich die Sammler und die eingefleischten Fans. Also es war ein schöner runder Tag für uns gewesen und viele gute Gespräche, viele nette Leute da gewesen. War schön.
Apropos viele gute Gespräche, du hast gesagt, erst 2003 den Comicladen mit aufgemacht, jetzt seit einem guten Jahr eben die Kombination Comicladen plus Kaffee. Wie läuft's denn so? Also das macht ja wahrscheinlich Spaß. Also mir macht Spaß, immer hier zu sitzen, Kaffee zu trinken und zu plaudern. Aber wie wird's so angenommen?
Also wir haben jetzt ein gutes Jahr rum. 4. August war ja Eröffnung letztes Jahr. Ich muss sagen, also es wird sehr gut angenommen. Wir haben sehr viele Kundschaft von früher auch, die sehr gerne herkommt. Es hat halt einfach jetzt einen gemütlicheren Touch durch dieses Kaffee. Ne? Man kann halt sitzen, man kann was trinken, was essen, man kann sich unterhalten. Leute treffen sich hier. Das war in der anderen Location halt so an sich nicht möglich. Ne? Es war halt ein ganz normaler Laden. Da war jetzt mit hinsetzen und länger sich aufhalten nicht, war halt nicht so gut. Deswegen war die Kombination mit dem Kaffee eigentlich eine ganz gute Idee. Und ja, also wir sind begeistert, wie es angenommen wurde bisher. Ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen so. Also es ist natürlich immer noch ein bisschen ausbaufähig, klar. Aber das erste Jahr hatte schon sehr, sehr viele interessante Momente. Ja,
was war so ein interessanter Moment? Ihr macht ja viele Veranstaltungen auch. Ne? Also Olivia Viehweg, die Comiczeichnerin zum Beispiel von Endzeit, war mal hier und so weiter.
Das war halt auch ein wichtiges Thema für das Konzept hier, dass wir jetzt nicht nur einen Laden haben, wo wir aufmachen früh und sagen und denken, okay, die Leute kommen jetzt, sondern man muss natürlich schon auch Events bieten, halt Comiczeichner, Comicautoren, Workshops, alles, was so ein bisschen mit der Materie zu tun hat. Und das führt natürlich auch dazu, dass viele Leute einfach mal vorbeikommen, weil sie eben, wie gesagt, jetzt Olivia Viehweg auch mal live erleben konnten bei einer Lesung. Jetzt im November haben wir den Trachtman-Schöpfer Christopher Kläuber hier. Da sind wir auch schon gespannt drauf. Und solche Sachen, ich glaube, Leute wollen allgemein heutzutage mehr Events so haben einfach. Das normale Shoppen in Geschäften ist, glaube ich, in ein paar Jahren nicht mehr so ohne weiteres möglich, ohne dass man sich da noch was einfallen lässt. Deswegen ist halt Veranstaltungen und solche Sachen, glaube ich, ganz wichtig heutzutage.
Übrigens, Olivia Friedrich, ich kannte sie ja vorher nicht, aber ist ja ziemlich durch die Decke gegangen, Endzeit, so eine Art deutsche Antwort auf The Walking Dead. Wer interessiert ist, es gibt auch eine Verfilmung, Endzeit, soll sich bitte jeder eine eigene Meinung bilden. Die läuft heute, also vom Montag, 30. September bis zum Mittwoch, 2. Oktober im Hirschlerhofer, also wer da neugierig geworden ist. Aber ihr habt ja auch schon einen Podcast aufgenommen über Comics, ne? Also
ja, der Andi vom Tele-Stammtisch war mal hier gewesen, interessanterweise. War er mit sehr viel mehr Technik da als du, also brauchte da etwas mehr. Den haben wir kennengelernt auf dem Comic Park im 2017. Da hat er ganz viele so Gruppen interviewt und Zeichner und Aussteller und hat da halt quasi da angefangen, so einen Podcast aufzubauen. Und mittlerweile sehr gute Freunde auch geworden und hat mich halt irgendwann mal gefragt, ob er einfach mal hier zum Frühstück herkommt. Er ist ja ehemaliger Erfurter, wohnt halt jetzt in Hessen, aber immer wenn er mal hier ist, kommt er auch mal vorbei. Das war auch ganz witzig. Er interessiert sich halt sehr für die deutsche Comic-Szene, versucht da halt auch so das so ein bisschen voranzutreiben, interviewt halt viele deutsche Zeichner, deutsche Autoren, befragt halt auch andere Geschäfte, wie so die Entwicklung des deutschen Comic-Marktes ist. Der ist da sehr engagiert und finde ich gut. Also bräuchte es eigentlich noch viel mehr Leute, so, die sich da mit der ganzen Geschichte auseinandersetzen.
Du hast gesagt, beim Comic Park kennengelernt 2017, das müsste der erste Comic Park gewesen sein. Jetzt gibt es 2020, habt ihr jetzt schon angekündigt, am 2. und 3. Mai wieder einen Comic Park auf der IGA. Und das Ding lief ja wirklich gut, muss man sagen. Ist immer wetterabhängig. Ich habe mich nur gefragt, jetzt im September schon ankündigen, also bereitet ihr jetzt schon vor für Mai, ja, fängt das jetzt schon an, die ganzen Leute einzuladen?
Also das fängt eigentlich schon, das hat eigentlich schon nach dem letzten Comic Park angefangen, im April oder sogar währenddessen schon knüpft man natürlich Kontakte und bleibt auch in Kontakt mit bestehenden Gruppen und Zeichnern und alle, die jetzt daran beteiligt sind. Das braucht es halt einfach auch, weil viele planen schon weit im Voraus. Für manche Sachen wäre es jetzt sogar schon zu spät, wenn man anfangen würde. Also wir haben auch wieder Künstler natürlich angefragt, die wir gerne da haben. Die haben schon Anfragen bis 2021. Deswegen ist das für uns eigentlich immer ganz wichtig, dass wir relativ früh anfangen mit Planen. Und viele Sachen sind auch jetzt schon fest. Ich kann auch nicht so viel erzählen. Das kommt jetzt so nach und nach. Aber die Veranstaltung halt jetzt auch schon anzukündigen und zu planen, ist auch für viele Fans und auch Besucher, glaube ich, wichtig, die jetzt von weiter weg kommen, weil die ja auch planen müssen, irgendwie ihre Convention-Zeiten und auch wegen Fahrt und wegen Unterkünfte. Viele verbringen natürlich gerne auch am Wochenende dann hier und wollen dann auch schon weit im Voraus wissen, wann das ist, um ganz einfach auch Unterkünfte zu buchen. Deswegen ist das für uns schon wichtig, dass wir das früh ankündigen und auch planen.
Ist ja breit gefächert, ne? Man hat Star Wars mit dabei, man hat aber erstaunlicherweise auch Kids und Knight Rider mit dabei. Gibt es so einen Typen aus Ilmenau, glaube ich, der da so...
Der ist sogar aus Erfurt, das war lustig. Der hat uns selber angesprochen irgendwie. Ich hatte den gar nicht so auf dem Schirm. Also ich wusste, dass es den gibt, aber mir war nicht bewusst, dass er aus Erfurt ist. Und hat halt einfach gefragt, ob wir Interesse haben, dass er sein Auto da hinstellt. Ich dachte mir, ja klar, warum nicht? Also hat zwar jetzt nicht unbedingt was mit Comics zu tun, aber hat sich dann im Nachgang auch als sehr interessante Geschichte rausgestellt. Also hat viele zu schönen Fotomotiven bewegt.
Ist ein Hingucker, wie man so schön sagt, so ein Eyecatcher, ne? Genauso. Ich glaube, ihr hattet auch von Star Wars den Millennium Falcon und hättet irgendwas von Star Wars auch da, ne?
Wir hatten den X-Wing letztes Jahr da, genau, in Originalgröße. Gibt so ein Team, das baut alles in Originalgröße aus diesen Filmen nach. Und auf diesem halt gestoßen und dachten, na, den brauchen wir unbedingt. Also das, wenn, dann den. Und die Star Wars Fans Hannover, die wir auch eingeladen hatten, die freuen sich immer, wenn sie irgendwelche Fahrzeuge oder Raumschiffe zur Verfügung haben auf den Conventions, weil es halt einfach, gibt halt einfach tolle Fotomotive. Also, und die Kids, die konnten da reinsteigen und konnten da cool in so einem X-Wing mal sitzen. Das war schon schön. Und da gibt es, wie gesagt, viele solche Gruppen, die sich den verschiedensten Bereichen widmen. Es gibt Ghostbusters, es gibt mittlerweile auch Predator-Gruppe, es gibt ein Alien-Team, also eigentlich alles Mögliche. Und ja, das ist auch das Spannende immer an diesen Comic-Parks, weil mittlerweile ist es so, dass die Gruppen auf uns zukommen. In den ersten Jahren mussten wir natürlich noch viele anschreiben, weil viele das nicht kannten. Und mittlerweile ist es so, dass nach den Comic-Parks, dann kriegt man dann schon so die ersten Anfragen von anderen Gruppen, wie es aussieht, ob nächstes Jahr wieder was stattfindet. Jetzt hatten wir in diesem Jahr dieses Endzeit-Thema so ein bisschen auf dem Schirm. Hatten da diese Cult of Chrome-Leute da, die das Ganze so auch sehr schön in Szene setzen. Und die bestehen aus eigentlich aus mehreren hundert Leuten. Und die haben schon gesagt, die schicken immer so eine kleine Vorhut erstmal, gucken, wie die Convention ist, ob das passt. Und dann rollen die dann quasi in größeren Gruppen an. Und jetzt gucken wir halt mal sehen, ob wir für nächstes Jahr da ein Areal finden auf der EGA, wo wir die platzieren können, wo sie sich auch ein bisschen größer ausleben können. Also es wird spannend werden. Mal gucken.
Was sind das eigentlich für Typen? Man hat immer das Gefühl, das sind ein bisschen verrückt, sind sie alle. Und dann aber interessant, manchmal im normalen Leben Beruf Polizist zum Beispiel.
Ganz genau, das ist immer so das klassische Thema. Ne? Also ich glaube, es gibt in jeder dieser Gruppe haben wir mittlerweile schon Polizisten kennengelernt bei den Avengers und auch bei den Star Wars-Leuten und ich glaube auch bei den Endzeit-Leuten auch. Das sind im Grunde genommen querbeet aus allen Bevölkerungsschichten Leute. Die gehen ganz normal arbeiten die Woche über, haben eine 40-Stunden-Woche und am Wochenende und in ihrer Freizeit, dann haben sie halt diese Hobbys, ne? Und organisieren sich und bauen halt Requisiten und frönen halt dieser Kultur, fahren dann auf Conventions. Gibt es ja mittlerweile eine ganze Reihe in Deutschland und Umgebung. Aber im Grunde genommen sind das ganz normale Leute, so wie du und ich. Also wenn du Lust und Zeit hast, wir können gerne auch irgendeine Fangruppe gründen.
Ja, gerne. Ich bin Fan, aber ich glaube, wir sind beide so ähnlich gestrickt, total interessiert. Aber ich glaube, bei dir, warst du schon mal als Batman verkleidet? Also das ist schon so richtig, also ich habe da immer so eine gewisse Hemmung. Aber das ist wahrscheinlich, weil ich auch ungern nackt durch die Kante laufe. Ich bin da so ein bisschen Spießer.
Ich habe immer so ein Robin-Kostüm, weil für Batman bin ich irgendwie ein bisschen zu klein. Das sieht dann irgendwie so ein bisschen albern aus. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, komm, wenn wir irgendwas haben, dann ziehe ich mir so ein Robin-Kostüm an. Da weiß man nicht genau, wie groß er ist. Aber also ich habe damit weniger ein Problem, weil die Leute finden das irgendwie lustig und machen dann auch gerne ein Foto mit dir. Und ich habe da kein Problem, mich irgendwie damit zur Schau zu stellen. So. Zum Comic-Park schaffe ich es leider nicht, weil ich da sehr eingespannt bin immer. An allen möglichen Stellen. Ansonsten würde ich da wahrscheinlich mir auch irgendwas überlegen für den Tag irgendwie. Aber ansonsten habe ich kein Problem. Also das geht schon.
Was ich interessant finde, es geht ja auch manchmal um rechtliche Dinge. Ne? Also was man gerade bei Star Wars, die verstehen ja keinen Spaß. Wenn ihr da Kontakt habt, um euch die Rechte einzuholen, ihr habt sie ja bekommen, dann geht das wirklich bis ganz nach oben, bis zu Lucasfilm, beziehungsweise jetzt gehört es ja alles zu Disney. Da habt ihr dann irgendwie eine E-Mail an Disney geschrieben und die haben dann gesagt, okay, klar, Erfurt, grünes Licht.
Also bei den Fangruppen ist das so, die Fangruppen stehen natürlich selber in Kontakt mit den jeweiligen Lizenzgebern und das läuft auch in einem gewissen Rahmen, läuft das ganz normal auch ohne Lizenzen ab, wenn halt keine großen Geldsummen fließen. Das heißt, wenn jetzt die Star Wars-Fans jetzt sich nicht gegen Geld irgendwo hinstellen und sich fotografieren lassen, ist das natürlich kein Problem. Die gelten als ganz normal als Cosplayer und können natürlich dann auch auf solchen Conventions als Programmpunkte aufgeführt werden. Anders ist dann schon so, wenn man dann anfängt, Merchandise-Produkte zu produzieren mit den jeweiligen Lizenzgeschichten, dann muss man natürlich auch abtreten. Aber ansonsten wird das auch so von den großen Agenturen und von den großen Firmen auch geduldet, weil es ja auch mehr oder weniger ein gewisser Werbeeffekt dann hat, wenn die Figuren zu den jeweiligen Serien, Filmen irgendwo auftauchen, ist das natürlich auch eine gute Werbung für die.
Also wenn ihr da in Kontakt tretet, also du jetzt mit den verschiedenen Fangruppen, dann ist auch ein Vertrauen da oder wird dann immer erstmal noch gefragt? Ich meine, man darf ja wirklich kostenlos fotografieren auf dem Comic-Park, ja, aber lasst ihr euch trotzdem sicherheitshalber dann so eine Art Lizenzerlaubnis nochmal vorzeigen, wenn die neu sind oder macht ihr das nicht?
Also bisher hat man das, also die Gruppen haben das von sich aus immer gleich mit angegeben, wenn die sich bei uns gemeldet haben und angemeldet haben, da lag dann meistens dann schon auch die Genehmigung mit bei, sodass wir dann davon ausgehen, okay, das wird schon in Ordnung sein. Also wir können das ja nicht hundertprozentig überprüfen, dafür haben wir zum einen die gar nicht die Zeit und auch nicht das Personal. Wir gucken halt auch, wie das bei größeren Conventions ist, die da eine ganz andere Reichweite auch haben, da läuft es auch ähnlich ab, die Gruppen melden sich an und das wird dann kurz geprüft, ob das auch in Ordnung ist und dann sind die zugelassen und dann können die eigentlich auch auf den Conventions dann ja tun und lassen, was sie halt so machen, ne? Und ihr Fan-Dasein halt auch ausleben.
jetzt gegen Ende des Gesprächs gehen wir nochmal zu den Anfängen zurück, zu deinen Asterix-Anfängen. Du hast ja wahrscheinlich irgendwann alle Comics gelesen haben. Gibt es bei dir so einen Lieblingscomic? Ich glaube, ich mochte damals sehr, das war, bin ich mir ziemlich sicher, Band 4, Der Kampf der Häuptlinge, als Miraculix in Form eines Hinkelsteins eins auf den Deckel bekommt und plötzlich verrückt ist und die können nicht mehr den Zaubertrank brauen.
Ja. Du meinst jetzt direkt bei Asterix, was mich da irgendwie als Geschichte... Also ich finde tatsächlich die Geschichte, wo sie in Ägypten sind mit Kleopatra, die fand ich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch durch die Verfilmung, weil ich den Film da sehr gut fand, aber das war so die Geschichte, die ich am meisten auch bisher mochte.